Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, wir sind noch ganz gut in der Zeit. Obwohl ich zugeben muss, dass der Clip vorhin bei der Sammlung so lang war, dass man eigentlich das Geld schon eingeworfen hatte, bevor man erfuhr, wofür das Projekt jetzt eigentlich wirklich genau ist. Ja. Also wer sagen will, oh nee, also für AIDS wollte ich eigentlich nichts spenden, der muss nachher schauen, wie er das wieder zurückkriegen kann. Oder wer jetzt das doch sehr gut findet, der kann ja noch irgendwie schauen, ob er an die Internetverbindung, die Bankverbindung dieses Projektes kommt. Okay. Am Mittwoch ist Weihnachten, das sollte jeder wissen. Die ganze Welt feiert den Geburtstag eines Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und in der Adventszeit, in der man sich irgendwie auf dieses Fest vorbereitet, haben wir uns jetzt an vier Sonntagen, oder heute ist der vierte Sonntag, mit dem Buch Jesaja beschäftigt. Alte Texte, uralte Texte, die den Menschen in biblischer Zeit oder die bei diesen Menschen die Hoffnung schürten, dass bald Weihnachten werden könnte. Sie haben das natürlich nicht Weihnachten genannt. Aber dass Gott kommt, dass Gott in Form eines Menschen kommt, eines Retters, eines Erlösers, eines Königs, diese Erwartung war im Volk der Juden da, aufgrund von Texten von Jesaja und anderen. Ein paar dieser Texte haben wir uns angeschaut. Also die Geburt Jesu, als sie dann schließlich stattfand, fand in einer Zeit und einem Land statt, als diese Erwartung im Volk brodelte. Das Volk der Juden unterdrückt von einer Fremdherrschaft der Römer und man wartete auf diesen Retter. Es lag Revolution in der Luft in dieser Zeit. Und nicht wenige Leute liefen durchs Land und behaupteten, sie seien derjenige welche. Da war Jesus nicht der Einzige. Aber keiner dieser Typen hat es bis ins Bewusstsein der Menschen des 21. Jahrhunderts geschafft, außer einem. Keiner von diesen selbsternannten Messias ist jemand, dessen Geburtstag wir heute feiern, außer einem. Keiner von diesen Leuten hat es geschafft, dass wir die Historie, also die Geschichte aufteilen in vor diesem Menschen und nach diesem Menschen, außer einem. Und deswegen kommt man bis heute nicht daran vorbei, sich zu fragen, was ist das für ein Mann? Was war das für ein Mann? Wer war er wirklich? Und das war damals schon so. Wenn ich mir das so vorstelle, bei jedem dieser Freaks, die da rumliefen und sagten, ich bin es, musstest du dich fragen, okay, was halte ich von dem, der da gerade vor mir ist? Es klingelt an meiner Tür, jemand sagt, hallo, ich bin der Dieter und ich bin der versprochene Messias, würden Sie mich unterstützen in meiner Mission? Dann musst du entscheiden, ja, ist er das oder ist er das jetzt nicht? Bei Dieter haben die meisten auf Nein getippt, deswegen feiern wir heute nicht seinen Geburtstag. So. Aber letztlich ist es so, jeder, der mit so einem Anspruch auftritt, der polarisiert, erfordert heraus, dass ich dazu Ja sage oder Nein. So, vor allem natürlich jemand, der mit mehr Charisma auftritt als Dieter und nicht an Türen klingelt. Mal ein Beispiel aus unserer Zeit. Kurz vor der Präsidentenwahl in den USA war ich mit einer Gruppe von Leuten in Washington und einer von uns fand es lustig, fast jeden Amerikaner, dem er so begegnet, zu fragen, was er glaubt, wie die Wahl ausgeht. Er hat so seine eigene Meinungsumfrage gemacht und hochgerechnet und er lag auch richtig zum Schluss. Obama, yes we can, ein kleiner Weltretter. Ist er das oder ist er es nicht? Ein Mann, der polarisiert. Die Leute dort, die er so gefragt hat, die waren entweder voll dafür oder voll dagegen. Immer wenn einer sagt, Leute, glaubt an mich, dann musst du dich entscheiden. So, und heute schauen wir uns einen Text an, wo genau das passiert. Leute sehen sich gezwungen zu entscheiden, was halte ich von diesem, der da behauptet, der Weltretter zu sein. Und das wird der eine, ich sage euch jetzt schon mal, es wird in dieser Predigt eigentlich zwei relativ simple Impulse geben. Es ist relativ einfach, sich zu merken, was es heute ging. Der eine von diesen zwei Impulsen, mit denen ihr konfrontiert sein werdet, das ist genau diese Frage, die ich euch zumute, wer war dieser Mann? Diese Frage mute ich vor allen Dingen denen zu, die sich vielleicht bisher, die hier sitzen und sich bisher noch nicht so großartig beschäftigt haben mit der Frage, wer Jesus war. Vielleicht sind einige hier aus Versehen irgendwie. Also ihr seid sonst nicht so in Gottesdiensten oder aus welchem Grund auch immer. Aber jetzt sitzt ihr hier. Und wenn ihr euch jetzt während meiner Predigt nicht die Ohren zuhaltet und anfangt innerlich zu summen so, dann werdet ihr diese Frage mit nach Hause nehmen müssen. Wer glaubst du war Jesus? So, hier sitzen aber auch Leute, die meinen für sich diese Frage schon beantwortet zu haben. Und weil sie trotzdem noch hier sind, unterstelle ich euch jetzt einfach mal, ihr habt diese Frage so beantwortet, dass ihr sagt, ja, ich sehe in Jesus tatsächlich den menschgewordenen Gott. Oder vielleicht sagst du, jedenfalls besteht die Möglichkeit, ich bin mir noch nicht so sicher, aber deswegen bin ich hier, um das rauszufinden, so in diese Richtung. So, also ich sage das mal so pauschal, also Leute, die sagen würden, ich glaube an Jesus. So, diesen Leuten, euch und damit auch mir irgendwie, mute ich auch etwas zu, was mit diesem Text zu tun hat. Nämlich sein Parteiprogramm. Jesu Parteiprogramm, oder wie nennt man das, Regierungserklärung oder sowas. Die Ziele, die Werte, für die er stand oder steht. Und die, naja, also wenn man die hört, dann kann man eigentlich auch nicht nachher hier rausgehen und sagen, das war heute irgendwie muckelige Wohlfühlpredigt. Schöne Predigt kann man heute eigentlich nicht sagen, nach dem, was ich gleich gesagt habe. Okay, und das alles, diese Frage, wer war Jesus und sein Parteiprogramm, hat mit Jesaja zu tun. Das Ganze war so. Jetzt machen wir ja ab und zu wieder eine Zeitreise machen. Allerdings heute machen wir das nicht mit so wirklich rumfliegen und so, sondern wir sind jetzt zack im Jahre 30 nach Christus in einem Dorf Nazareth, in einem Landstrich, der Galiläa hieß. Und dieser Landstrich war damals sprichwörtlich fast bekannt dafür, ein bisschen zurückgeblieben zu sein, könnte man sagen. Also ländlich, einfach, verräterischer Dialekt. Nix an Kultur, weit weg von der Hauptstadt. Ich nehme jetzt bewusst kein Beispiel in Deutschland dafür, was das bei uns ist. Und so ein bisschen eine Brutstätte für Aufruhr, soziale Unruhen. Und es ist 30 Jahre nach Weihnachten. Jesus ist 30 Jahre alt, logisch. Und er ist hier aufgewachsen, in diesem Kaff. Und er ist für die Leute dort der nette Junge von nebenan. Sein Name Jesus klingt auch nur in unseren Ohren irgendwie nach was Besonderem. Damals war das ein Name wie Thomas, Stefan, so hießen viele Leute. Ist in Spanien heute noch so zum Teil. So, seit kurzem hören die Leute dieses Dorfes allerdings davon, dass Jesus irgendwie für Aufsehen gesorgt hat anscheinend. Drüben in Kapernaum am See. Er predigt in den Synagogen der Gegend. Die Leute sagen, seine Reden seien besonders kraftvoll. Obama-like. Und man erzählt sich sogar von Wundern. Und die Leute aus Lazareth, das stelle ich mir jetzt so vor, sind ein bisschen stolz, weil es ist nicht so oft, dass jemand aus ihrer Gegend nur so eine gute Presse hat. Aber es ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das ist Jesus. Man kennt ihn. Das ist nichts gegen Jesus. Der ist schon in Ordnung. Aber große Reden, Wunder. Nun ja. So, und jetzt ist er zurück. Jesus, in dieser Story, die Lukas übrigens erzählt, ist er zurück. Zurück in seine Heimatstadt. Und es ist Sonntag. Also im jüdischen Kontext Samstag. Man geht zur Synagoge am Sabbat. Und Lukas sagt, Jesus ging, wie er das immer tat, zu der Synagoge. Ein wirklich guter Junge, wie er das immer tat. So kennt man ihn. Und dort wird gebetet und gesungen und der Gottesdienst sieht bestimmt ein bisschen anders aus als unsere hier. Irgendwann liest jemand eine Stelle aus der Tora vor und das tat man im Stehen, so wie ich das hier tue, an so einem Rednerpult. Aber dann setzte man sich zum Predigen hin. Man las was vor und sagte dann in seinen Worten nochmal was dazu. Und danach kam dann immer auch eine Lesung aus einem Prophetentext. Und in diesem Moment steht Jesus auf, deutet damit an, dass er das heute vorlesen will, ganz normal. Jeder Erwachsene konnte das tun, jeder erwachsene Mann, der lesen konnte, konnte das tun. Er geht nach vorne, er lässt sich vom Synagogendiener die Rolle reichen. Es ist die Jesaja-Rolle, denn aus der hatte man die letzten Wochen vorgelesen und würde es auch die nächste Zeit noch tun. Das gehen wir so ein bisschen fortlaufend. Jesus geht zum Pult, nimmt die Rolle aus so einem Lederumschlag da raus, rollt sie auf und dann liest er Jesaja 61, 1 und 2. Also jetzt sind wir endlich wieder beim Jesaja-Buch. Ich lese aber jetzt nicht das aus Jesaja vor, sondern aus dem, wie es Lukas überliefert. Denn Lukas hatte in seiner Vorlage wahrscheinlich die griechische Übersetzung des Alten Testamentes und zitiert fast gleich, aber nicht ganz gleich, wie wir es im Jesaja-Buch finden. Also, Jesus liest vor, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem sich der Herr seinem Volk gnädig zuwendet. Wer vorhin aufgepasst hat, hat gemerkt, dass jemand, ich glaube für die Lia, diesen Vers vorgelesen hat. Ohne zu wissen, dass ich heute darüber predige übrigens. Jesus liest das vor. Das ist einer der messianischen Texte des Jesajas-Buchs. Eine der Passagen, wo du als jüdischer Zuhörer des ersten Jahrhunderts nicht zuhören kannst, ohne eine Gänsehaut zu kriegen. Egal, wer das vorliest. Also, einer der Texte, wo ein einfacher galiläischer Bauer aus Nazareth die Faust ballt und denkt, genau. Und an die Römer denkt und denkt, genau, demnächst wird jemand aufstehen und wird hier für Gerechtigkeit sorgen. Die Revolution, die in der Luft liegt. Genährt aus solchen und anderen Texten des Alten Testamentes. Die Gefangenen werden frei werden, die Unterdrückten werden, denen wird geholfen werden und man dachte natürlich an sich. Unter den Leuten in dieser kleinen Synagoge also knistert die Luft. Das Knistern von Revolution, von Hoffnung. Und Jesus rollt die Schriftrolle wieder zu, gibt sie dem Synagogendiener zurück, setzt sich, schreibt Lukas, allerdings nicht in die Reihe, sondern eben da vorne hin jetzt. Und fängt ein paar Worte dazu zu sagen. Und alle schauen ihn gespannt an, ihren Jesus, der ja jetzt berühmt wird da irgendwie. Und das lässt die Luft doppelt knistern. Und Jesus beginnt seine Rede, wir haben nur den Anfang seiner Rede, von Lukas überliefert, mit folgenden Worten. Er sagt, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Stell mir vor, wow, das ist meine Ansage. Müsst ihr euch das vorstellen, da ist der Dieter, ne? Also er heißt nicht Dieter, er heißt Jesus, aber es ist der, den du kennst seit 30 Jahren, vielleicht nicht persönlich, aber aus deiner Nachbarschaft irgendwie, aus deiner Wohngegend. Und der liest einen 700 Jahre alten Text, einen bekannten Text vor, und zwar Worte vom kommenden Weltretter, vom Nationalhelden, vom Hoffnungsträger. Und zwar Worte, die Jesaja diesem Hoffnungsträger in den Mund legt, ne? Gottes Geist ist auf mir, ich bin gesandt, mein Auftrag ist es. Damit meinte Jesaja ja nicht sich selbst, sondern jeder weiß, das ist der, auf den wir warten. Das sind die Worte dieses Mannes. Und jetzt sagt dieser erwachsen gewordene Nachbarsjunge, heute, wo ihr diese Worte aus meinem Mund hört, gehen sie in Erfüllung. Das ist, was soll man dazu sagen, wenn man da sitzt? Dazu kannst du nur sagen, ja klar, Junge. Wir kennen dich, geh nach Hause, schlaf dich mal aus. Wieder einer aus unseren Reihen, wo die Leute nachher sagen werden, ja, größenwahnsinnig. Oder du siehst das vielleicht ein bisschen weniger locker und denkst dir, holst den Clown da vorne von der Bühne und sagst, Moment, das ist immer noch ein Gottesdienst, hier werden nicht solche Albernheiten hier von sich gegeben. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, denn Jesus hatte Ausstrahlung offensichtlich. Jesus war jemand, ihn für einen Spinner zu halten, war nicht so leicht. Und er war ja auch ihre Berühmtheit. Und deswegen geschieht das dritte Mögliche, interessanterweise, in dieser Synagoge. Die Leute reagieren begeistert. Wow, Jesus, du meinst, wow. Ja, ich lese mal vor, was Lukas sagt. Alle spendeten seiner Rede Beifall und staunten über die Botschaft der Gnade, von Gottes rettender Gnade. Also die sind begeistert. Und dann kommt der nächste Satz. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Mund zu hören und sagten zueinander, ist das nicht Josefs Sohn? Wenn das mal kein spannender Sonntag bzw. eben Sabbatmorgen-Gottesdienst war. Und jetzt verlassen wir die Szene kurz. Wir kehren nachher vielleicht nochmal dorthin zurück, wenn ich da noch Zeit habe. Aber bleiben wir mal kurz in unserem, im Jahr 2008 jetzt. Und ich formuliere diesen ersten Impuls, den ich da vorher schon mal an die Wand geworfen habe. Vor allem jetzt mal an dich, wenn du dich tatsächlich auch fragst, ja, was war das für einer? Was war das für einer? Was würdest du denken, wenn das heute Morgen hier passiert wäre? Also wenn Jesus im Jahre 1978 geboren worden wäre, und zwar in Würzburg, und im Jahr 2008 geht er zu einem Gottesdienst und irgendwann, wie er das immer tut übrigens, wir sehen ihn hier ab und zu, und dann passiert das. Und er steht auf und liest mal was vor und sagt mal ein paar Worte dazu. so fühlt es sich an, so muss es sich anfühlen, wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, also normaler Mensch geworden ist, dann muss es sich so anfühlen. Aber was hättest du gedacht? Was würdest du denken? Was hätte ich gemacht? Ich habe gedacht, also ich glaube, mein erster Gedanke war, Jesus hätte bei mir nicht den Hauch einer Chance. Jemand, der aus eurer Reihe hier vorne hingeht und sagt, Leute, ich bin der Weltretter, er hätte nicht den Hauch einer Chance bei mir. So, und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, Jesus war eine Persönlichkeit, von der etwas ausging. Vielleicht etwas, wenn ich das mal vergleiche mit anderen Leuten, die für uns so Begriffe sind, vielleicht etwas ausging wie von einem Martin Luther King oder von einem Gandhi oder von einem Josef Ratzinger oder Mutter Teresa oder ich sage jetzt auch mal ein Menschen, den man nicht mit dem Christentum in Verbindung bringen kann, auch mit einem Dalai Lama. Also Leute, die irgendwie ganz bescheiden wirken, aber die irgendwie eine Kraft haben auf andere und Leute kommen zu Tausenden und wollen das hören. Also angenommen, Jesus, und man kann sagen, das hatte er, hat so eine Art von Ausstrahlung, die du einfach ernst nehmen musst. Wahrscheinlich hätte ich dann so reagiert. Ich hätte ihm eine Chance gegeben. Ich hätte ihm mindestens weiter zugehört. Weil man diesen Mann nicht so schnell als gestört abtun kann. Und an diesem Morgen wäre ich wohl nach Hause gegangen mit der Frage, was denke ich über diesen Mann? Und ich mute euch diese Frage zu. Und ich finde, du musst eigentlich eine Antwort auf diese Frage finden. Du kannst natürlich sagen, ich halte gar nichts von ihm. Das ist eine Antwort. Aber wenn man das nicht sagen kann, dann muss man eigentlich sagen, dann muss ich ihm weiter zuhören. Fragen stellen, denn sein Anspruch ist schon speziell. Ich muss nach einer Antwort suchen. Wenn Gott Mensch würde, wäre das möglich, dass er das tatsächlich getan hat? Und zwar in diesem Mann. Denn was nicht geht bei Jesus, ist neutral bleiben. Also, wenn einer sagt, ich bin von Gott gesandt, dann kann ich nicht neutral bleiben. Dann kann ich sagen, ach, du bist von Gott? Ja, warum nicht? So, wie geht's dir sonst noch? Das ist so ein Anspruch, den kann ich entweder wahnsinnig gut oder absolut, oder ich muss ihn absolut ablehnen. Wenn einer sowas sagt, klar, mit höchstwahrscheinlich zu 99% müssten wir sagen, nein, natürlich nicht, glaube ich nicht, dass du der Weltretter bist. Oder aber, er hat recht. Oder könnte recht haben. Also, ich bin schon am Ende mit diesem ersten Impuls. Was denkst du über Jesus? Wir haben unsere Zeitrechnung nach diesem Namen eingestellt. Du feierst übermorgen seinen Geburtstag. Frag dich das mal diese Woche. Das kann man nicht einfach so schnell mal beantworten. Was denkst du über Jesus? So, und jetzt mein zweiter Impuls. Meine zweite Zumutung an euch oder uns, die wir sagen, ich denke über Jesus. Wir feiern seinen Geburtstag zu Recht. Er ist die Inkarnation Gottes auf Erden. Ich glaube an Jesus und ich will das Leben, was er gesagt hat und mir aufträgt. So, dann müssten wir uns sein Parteiprogramm anhören. Seine Vision, seine Mission. Diese Verse, die er da vorliest, da sagt er, ich sage das mit meinen Worten, ich werde den Armen gute Nachricht bringen. Ich verspreche den Gefangenen Freiheit. Die Blinden sollen sehen. Ich werde dafür kämpfen, dass die Unterdrückten, die Benachteiligten, die Verarschten, die Misshandelten, dass denen geholfen wird. Und dann schließt er, jetzt bricht das Gnadenjahr des Herrn an. Dieser Begriff Gnadenjahr oder Jubeljahr oder wie man das nannte, das war so eine Art soziale Einrichtung im Judentum oder hätte es werden sollen. Im Alten Testament findet man das, diesen Auftrag, das ist verrückt, alle 50 Jahre gibt es Generalamnestie in diesem Land. Freiheit für alle Gefangenen, alle Sklaven werden freigelassen, Schuldenerlass für jeden, egal in welcher Höhe, und jeder Landbesitz fällt wieder an den zurück, dem es gehörte vor 50 Jahren. Also wir drehen alle 50 Jahre die Uhr wieder zurück und fangen wieder bei Null an, wieder bei gerechter Aufteilung. Die Idee, das war die Idee, dieses Jahr ist niemals begangen worden, meiner Ansicht nach, jedenfalls nicht in diesem Umfang, dass das jemals so durchgeführt worden wäre. Aber es steht, dieser Begriff, den Jesus da benutzt, steht für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Gnade, für Neuanfang. So, also, das bezeichnet Jesus als seine Mission. Und jetzt können wir, die wir sagen, wir glauben an Jesus, ja sagen, ist ja faszinierend. Vielleicht auch der du da sitzt und denkst, was ist mit diesem Jesus los? Vielleicht denkst du, naja, das fasziniert mich schon. Sein Parteiprogramm. Diesem Mann geht es offensichtlich nicht um sich. Gute Sache. kämpft für die richtige Sache. Das macht auch seine Kraft, seine Glaubwürdigkeit, seine Autorität aus. Diese Personen, die ich da eben genannt habe, kämpften alle nicht für ihre Sache. Nur, wenn ich mir das anhöre, muss ich sagen, naja, Jesus geht es allerdings auch nicht so wahnsinnig viel um mich. Mehr um so Leute wie in Mali da. Er hat nicht gesagt, Leute, meine Mission ist es. Und seid ihr da dabei? Ich will in Westeuropa unter der sozialen Mittelschicht Kinokirchen eröffnen mit Sesseln und Gratiskaffee. Er hat auch nicht gesagt, mein Traum ist es, Räume zu schaffen, wo religiöse Menschen, die unter dem Stress ihres Alltags leiden, so mal ein bisschen auftanken können, damit sie dann wieder Kraft haben für ihren harten Job. Er hat auch nicht gesagt, und ich werde ihre Gebete enthören, wenn sie sich nicht richtig entscheiden können, zu welcher Uni sie gehen wollen. Oder wenn der Schnupfen sie zu lange quält. Ich sage das jetzt mal gemein. Ja, so. Ich bete auch für solche Dinge und ich arbeite auch mit in einer Kinokirche. Aber ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Wenn wir sagen, Jesus begeistert mich, Jesus hat mein Herz gewonnen, ich glaube ihm, dann oder wir sagen ja sogar, ich folge ihm nach, dann müsste seine Mission eigentlich unsere sein. Und das ist eine Zumutung. Das ist so gar nicht kuschelig. Da geht es irgendwie wenig um uns. Was ich sagen will, Gott denkt viel revolutionärer, als wir meinen. Er ist viel leidenschaftlicher für die Armen, für die Verfolgten, für die Benachteiligten als ich. Und ich ahne manchmal, wir haben Gott nicht verstanden, wenn wir seine Leidenschaft für Gerechtigkeit irgendwie, wissen wir schon drum, aber beschäftigt uns nicht so richtig viel. Und zwar real gelebte Gerechtigkeit. So. Wir reduzieren das irgendwie auf so ein religiöses Leben, wo es uns selber irgendwie richtig gut geht, hoffentlich so. Und ich glaube, das ist dieser Impuls, den ich heute sagen will, ich glaube, da kommt etwas auf uns zu, wenn wir diesen Namen Jesus Christus im Label tragen wollen, dann kommt etwas auf uns zu. Man kann nicht übersehen, in unserer Welt wird es nicht irgendwie automatisch gerechter im Moment. So, das wird schon alles. Wer sagt das heute noch? Das soziale Engagement, das wird vielleicht nicht mehr lange der Staat für uns übernehmen. Wir werden Arme haben wahrscheinlich, mehr als jetzt. Wir werden Kinder haben, die unter Gewalt leiden, mehr als jetzt. Es wird Kranke geben, die sich vielleicht ihre Krankenversicherung nicht mehr leisten können. Es wird Arme, Alte geben, die einsam sterben, weil es so viele sind und wir sie irgendwie nicht wirklich um sie kümmern. Vielleicht passiert das erst, wenn wir selber die Alten sind dann. Es wird Kriege geben, die man um Lebensmittel führt. Oder Hass, der einfach aus Langeweile kommt oder aus Hoffnungslosigkeit. Also ich will sagen, es wird, glaube ich, weniger Frieden geben in Zukunft als mehr. Ich mag das eigentlich gar nicht so schwarz zu malen, aber ich glaube, wenn wir Jesus auf der Fahne halt tragen wollen da oben als Christen, dann wird das in Zukunft mehr als zuvor bedeuten, für Gerechtigkeit zu kämpfen und wahrscheinlich auch Opfer zu bringen. Außer wir sagen, naja, diese Mission Jesu, wir wenden uns lieber den anderen Dingen zu. Aber das hat er gesagt, als er öffentlich Heimatstadt aufrat. Ich sage das alles mit Hoffnung, weil die Christenheit nicht immer, aber meistens in ihrer Geschichte eine Religion war, die für Menschenrechte kämpfte, für Menschenwürde, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden. Aber das wird eine Zumutung werden für uns, die wir sagen, wir folgen Jesus nach. Das wird uns was kosten. Das müssen wir mit auf die To-Do-Liste nehmen. Und nochmal provokant, wenn er dann am Heiligabend bei Gänsebraten sitzt und nachher mit der Carrera-Bahn spielt, dann denk mal daran, was das Parteiprogramm dieses Mannes war, dessen Geburtstag ihr feiert. Also deswegen will ich euch das nicht vermiesen, ich werde das auch genießen, aber denk mal daran, wofür er stand. Wow, ich habe genau noch diese 6 Minuten, um den Rest hier noch zu bringen. Das waren die 2 Impulse, ziemlich einfach zu merken, ne? Jetzt einfach der Vollständigkeit halber würde ich gerne noch diese Erzählung zu Ende bringen, was da weiterging mit in Nazareth mit den Leuten, die erstmal, leider nur erstmal, ziemlich begeistert sind, dass ihr Jesus sagt, ich bin hier der Weltretter. Die Leute waren begeistert. Es befremdet sie schon ein bisschen, dass Jesus, den sie kennen, sich für den Messias ausgibt. Aber gut, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen will. Ja, genau das hört man gerne. So. Und jetzt tut Jesus etwas. Wenn man sich fragt, wer war Jesus, dann verwirren einen diese Dinge immer wieder neu, finde ich. Jesus tut etwas, was er so oft tat. Er stößt Leute bewusst vor den Kopf. Man möchte ihn am liebsten aufhalten oder sagen, Jesus, reicht jetzt gehen wir heim. Er sagt nämlich dann, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt hilft dir selbst. Wenn du in Kapernaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Vaterdorf würde ich eher sagen, na gut. Also Arzt hilft dir selbst, ein Sprichwort. Damit meinte man, du kannst einem Arzt vertrauen, der in der Lage ist, sich selber zu heilen. Also wenn der Typ gesund ist und sich selber helfen kann, dann kannst du ihm vertrauen. Also mit anderen Worten, Jesus, zeig mal etwas, was uns überzeugt, dass das, was du da groß ankündigst, auch wirklich, dass du das drauf hast. Gerade wir in deiner Heimatstadt, ne? Gerade hier solltest du dich beweisen, weil wir kennen dich noch als Jesus, der da im Sand gespielt hat, da drüben. Und das Verrückte ist ja nicht, die Leute sagen ihm das, sondern Jesus legt es ihnen in den Mund und sagt, ihr denkt bestimmt, ne? Richtig? Und ich fürchte, er liegt damit auch richtig, mit dieser Erwartung. Vielleicht denkst du das auch. Also, um mir ein Bild über Jesus machen zu können, müsste ich was davon sehen, dass Gefangene frei werden. Von dem, was er da ankündigt. Setz dein Parteiprogramm um, da hast du meine Stimme. Aber Jesus sagt dann, ich versichere euch, man könnte ja erwarten, ja, Jesus tut es jetzt, ne? Aber Pustekuchen. Ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Das war auch ein Sprichwort, mit dem man sagte, die großen Leute, ne, die haben es immer da schwierig, wo man sie noch kennt, wo man mit ihnen im Sand gesessen hat. Das ist vielleicht für jemanden, der Obama aus dem Kindergarten kennt, auch so, weiß ich nicht. So, Jesus bringt dieses Sprichwort nach dem Motto, ihr glaubt mir eh nicht. Aber irgendwie denkt man, Jesus, das ist doch kein Argument. Also dann versuch es doch erstmal. Hier müsstest du dich schon beweisen, gerade bei diesen Leuten. Aber Jesus tut das Gegenteil, er provoziert sie noch mehr. Er sagt, ich muss euch noch mehr sagen. Zur Zeit des Propheten Elia lebten viele Witwen in Israel. Damals, als es 3,5 Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große Hungersnot herrschte. Hungersnot, die Witwen leiden am meisten darunter. Und er sagt, trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Wir hören die Spitze hier gar nicht mehr drin. Was er damit sagt ist, zu einer Heidin. Nicht zu denen zuerst geholfen werden sollte aus eurer Sicht, sondern zu einer Heidin, die es gar nicht verdient hat. Eine Nicht-Jüdin. Und dann sagt er noch ein Beispiel. Und zur Zeit des Propheten Elisha gab es viele Aussätzige in Israel. Aber keiner von ihnen wurde geheilt. Nur der Syrer Naaman. Der Syrer, der Heide, dem wurde geholfen. Also das ist reine Provokation. Er sagt im Grunde, ihr erwartet ein Wunder, weil ihr denkt, vor euch müsste ich mich vor allem beweisen, damit ihr mir glauben könnt. Ist nicht. Mach ich nicht. Passiert nicht. Und ich fürchte, Jesus wird sich auch uns nicht beweisen. Man hat den Eindruck, Glauben ist immer etwas, was vom Menschen auch Vorschussvertrauen braucht. Und Glauben ist nicht etwas, was Gott sich dadurch erkauft, dass er Wunder tut, damit wir glauben können. Jedenfalls Jesus sagt es in diesem Moment hier so. Gott ließ sich noch nie erpressen. Und nicht die, die meinen, sie verdienten es, erleben Gott, sondern die, denen Gott souverän in seiner Entscheidung helfen will. Krass. Und das geht dann so zu Ende, als die Menschen in der Synagoge das hörten, dann macht es bei ihnen Klick, ne, und ihr Bild von Jesus verändert sich völligst. Wurden sie wütend. Sie sprangen auf, trieben Jesus aus der Stadt hinaus, bis an den Rand des Berges, auf dem Nazareth liegt. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Und Jesus provoziert das auch noch, ne? Aber Jesus ging, jetzt erleben sie so eine kleine Art von Wunder, ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Wer war dieser Jesus? Ich bin am Schluss nochmal bei dieser Frage. Wer war dieser Mann, der so polarisiert, der so provoziert und der sein Regierungsprogramm auch so anders durchsetzt, als es die Leute in Nazareth erwarten und überhaupt die Leute es erwartet haben? Er hat sehr viele enttäuscht. Es gab keinen politischen Umsturz, das hatte man erwartet. Es gab keine Revolution, es gab keinen Weltfrieden bis heute. Wer war dieser Jesus? Der auf der anderen Seite aber die Welt total verändert hat. So dass wir heute noch seinen Geburtstag feiern. Der auf der anderen Seite sein ganzes Leben mit Armen und Unterdrückten zusammen gelebt hat. Und der vielen half. Und der extrem viele angesteckt hat, damit auch zu helfen. Aber der schließlich hingerichtet wurde, weil er diesen Anspruch, ich bin mehr als ein guter Helfer hier, ich bin der von Gott geschickte Messias, nicht aufgab. Wer war dieser Jesus, von dem Leute heute sagen, ich kenne ihn? Heute. Weil er die Hoffnung für ihr Leben geworden ist. Also, nehmt diese beiden Impulse mit nach Hause. Wer war dieser Jesus? Was denkst du über ihn? Und wenn du begeistert bist, was denkst du über sein Regierungsprogramm? Und was macht das mit dir und dem, wofür du Leidenschaft hast? Wir schließen einfach mit einem Gebet, was ich sprechen möchte. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Jesus Christus, wir leben auf einem Planeten, wo sehr viel Sehnsucht nach Freiheit und nach Gerechtigkeit und nach Frieden entsteht, wenn man die Augen aufhat. Wir wollen mehr davon sehen. Und da gibt es sogar Gefangenschaft, Ungerechtigkeit, Unfrieden, allein nur in unserem Herzen, in unserer Familie, in unserem normalen Leben. Herr, ich bete, dass du da reinkommst in diese großen und kleinen Schwierigkeiten und dass wir etwas erleben davon, wer du bist. Ich bete, dass du uns diese Frage beantwortest und dass wir etwas davon erleben, wie Frieden tatsächlich real werden kann. Und Herr, steck uns an mit deiner Leidenschaft für unterdrückte Arme und denen es viel schlechter geht als uns. Auch wenn uns das etwas kosten wird. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.